Willkommen bei Credo auf Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und ich begrüße Sie zu unserer heutigen Sendung. Wir sind ja in der Zeit vor Pfingsten. Was für eine gute Zeit, sich auch Gedanken zu machen über den Heiligen Geist. Und wir wollen heute Abend auch speziell auf die Gaben des Heiligen Geistes eingehen. Und da zum Einstieg wird es gleich eine ganz interessante Gabe geben, auf die ich Sie schon gerne hinweisen möchte, die Gabe der Prophetie. Und ich denke, das wird für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ob Sie uns nun von Radio Horeb zuhören oder von Radio Maria, eine sehr interessante Sendung sein. Und ich freue mich, dass wir dazu auch verbunden sind mit Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner in Königsdorf. Guten Abend, Pfarrer Lochner.
Guten Abend.
Ich habe schon angekündigt, wir sind in der Pfingstzeit und es geht um die Gaben des Heiligen Geistes. Sie werden uns heute Abend einen Einblick geben in diese Reihe. Es wird ja eine ganze Reihe sein von Sendungen über dieses Thema, denn es lohnt sich, da wirklich genauer reinzuschauen. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer sich auch ein bisschen darauf einstellen können, möchte ich Sie als Person noch ein bisschen vorstellen. Ich denke, viele werden Sie schon kennen von einigen Sendungen auf Radio Horeb, aber der ein oder andere vielleicht noch nicht. Und es hat ja auch mit Ihrer Biografie zu tun, dass Sie über dieses Thema sprechen. Deshalb möchte ich da gerne ein bisschen drauf eingehen. Sie sind 1926 in Neustadt bei Coburg geboren. Und Sie haben dann Zeitungswissenschaft, Volkswirtschaft und Geschichte studiert, hatten eigentlich gehofft, irgendwie in die katholische Presse reinzukommen. Es hat dann bei einem katholischen Verlag geklappt und sind sie dann in die katholische Erwachsenenbildung weiter eingestiegen. Während der Zeit haben sie auch geheiratet und in ihrer Ehe 6 Kinder bekommen. Das ist, denke ich, ganz wichtig, denn sie sind ja heute Pfarrer. Und das ist so gekommen, dass ihre Frau 1982 überraschend verstarb und sie dann gesagt haben, ich möchte gerne Priester werden, ich möchte gerne die Priesterweihe erhalten. Und ein Zugang zu diesem Thema, dass sie auch sagten, ich möchte gerne mein Leben Gott ganz geben, auch im Rahmen der Priesterweihe, war, dass sie in ihrer Vorphase, das ist ein ganz eigenes Thema, da wäre ihr Lebenszeugnis, denke ich, ganz groß und ausführlich. Ich mache es ganz kurz. Sie haben eine ganz besondere Begegnung erfahren, eine Gottesbegegnung, wo sie den Geist Gottes auf ganz persönliche Art und Weise erfahren haben. Und wenn Sie natürlich über Geistesgaben sprechen, über auch heute die Gabe der Prophetie, dann wird das natürlich auch rüberkommen, was Sie selber erfahren haben. Und ich denke, das ist für unsere Hörerinnen und Hörer auch sehr interessant. Es hat eine Weile gedauert, bis Sie tatsächlich Priester wurden. Das war dann 1987. Sie haben nicht locker gelassen und haben es dann tatsächlich auch hingekriegt, dass Sie zum Priester geweiht worden sind. Waren noch ein paar Jahre dann auch als Pfarrverwalter tätig, sind inzwischen im Unruhezustand, würde ich sagen, also im ruhigen Unruhezustand, weil sie sich in München vor allem und Umgebung um den Aufbau der charismatischen Erneuerung dem widmen. Und inzwischen haben sie, glaube ich, 13 Enkelkinder und denen widmen sie sich natürlich auch. Aber heute Abend soll es natürlich speziell um dieses Thema auch gehen, der Heilige Geist, seine Gaben. Das ist sicher auch etwas, was Sie in der charismatischen Erneuerung erleben. Und ich bin schon gespannt, was Sie da alles erzählen werden. Ich hoffe, dass ich alles richtig wiedergegeben habe.
Ja, 2 kleine Ergänzungen. Mhm. Ich war ursprünglich evangelisch, bin konvertiert durch meine spätere Frau mit dem katholischen Glauben in Berührung gekommen.
War ja das auch wichtig.
Mhm. Und zweitens, ich war schon zu Lebzeiten meiner Frau hauptberuflicher Diakon in München, als sie dann ganz plötzlich gestorben ist. Und deswegen war es mit Schwierigkeiten doch noch möglich, die Priesterweihe zu erhalten. Übrigens, ja, die Diakonenweihe habe ich vom Kardinal Ratzinger empfangen. Und in einem Gespräch 1980 konnte ich ihm diese nächtliche Erfahrung mit dem Heiligen Geist im Mai 1972 konnte ich ihm erzählen und er hat da also sehr aufmerksam zugehört. Mhm. Er weiß also, dass es so übernatürliche Erfahrungen gibt.
Dann sollten wir doch vielleicht ganz kurz diese Erfahrung ein bisschen näher beschreiben, also eine nächtliche Erfahrung, wo Sie Gott begegnet sind.
Ja, das war so, ob das mehr Traum war oder eine Vision, also das kann ich selber gar nicht sagen. Es war letzten Endes unbeschreiblich und unglaublich. Ich sah einen Sturmwind über die Erde brausen und dazu hörte ich, es kommt eine große Erneuerung im Heiligen Geist und ich sei also aufgerufen, dazu mitzuwirken, das sei meine zukünftige Aufgabe. Ganz, ganz wichtig wurde das betont. Und wie ich dann zu mir kam, wieder, ich habe Schwierigkeiten, mich wieder zurückzufinden aus diesem Zustand. Und dann war ich von einem solchen Glücksgefühl und einer solchen Freude erfüllt, die war unbeschreiblich. Und ich wusste damals sofort, das ist die Freude, nach der jeder Mensch sich auf Erden sehnt und die eben nur in der Begegnung mit Gott erfahrbar ist. Und diese Freude, die ist trotz allem, was dann später passiert ist und auch allem Traurigen und Schweren, ist die nach wie vor in mir. Das ist ein Zentrum auch meiner ganzen Tätigkeit in der charismatischen Erneuerung, auch als Priester.
Ich denke, dass das auch rüberkommen wird, wenn Sie jetzt über das Thema sprechen werden. Ich möchte Sie einfach bitten, nun Ihren Vortrag zu halten und später können wir uns dann darüber unterhalten.
Ja, Sie haben ja schon angekündigt, Beginn einer Sendereihe über die Geistesgaben, über die Charismen. Diese Charismen, um die es da geht, sind ja in der katholischen Kirche weithin unbekannt. Sogar in den amtlichen Schreiben und Hirtenbriefen und so weiter erscheinen sie kaum oder gar nicht. Und das Zweite Vatikanum hat zwar im Kirchenschema da sehr schöne Aussagen drüber, über die schlichten Charismen und die leuchtenderen, aber in unserer, in unseren Gemeinden und auch unter unseren Seelsorgern, da weiß man eigentlich fast nichts. Nur die Geistesgaben aus dem Alten Testament, die werden immer erwähnt, etwa bei der Firmung, dass es da geheißen hat, die Gabe, der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Stärke, der Erkenntnis, der Furcht Gottes und so weiter, die werden immer noch erwähnt, aber die, die im Neuen Testament stehen, die sind also fast unbekannt. Und mir kommt es fast vor, wie wenn wir manchmal ein bisschen ungehorsam wären. Jesus hat seinen Jüngern und letzten Endes auch uns aufgetragen und gesagt, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tode auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. In Markus 16 wird dann auch nochmal gesagt, man sollte den Kranken die Hände auflegen, damit sie gesund werden und so weiter. Aber praktisch findet in der Richtung ja in unserer Kirche nicht statt. Das ist übrigens Matthäus 10, Vers 7, was ich da gerade zitiert habe. Aber die Charismen sind so dringend nötig, denn eine der wichtigsten Aufgaben für die Kirche in der nächsten Zeit ist die Neuevangelisation. Wenn es nicht gelingt, die vielen, die heute ungetauft sind, besonders auch natürlich in der DDR drüben, da sind ja von der jungen Generation 90% nicht mehr getauft. Wenn es nicht gelingt, unter diesen vielen, die der Kirche entfremdet sind und gar nicht getauft sind, neu den Glauben zu wecken, sodass da eine Bewegung in Gang kommt, eine Bewegung hin zum Herrn, dann wird die Kirche in Deutschland aussterben. Das muss man sich ganz klar sein. Was wir brauchen, ist eine vom Heiligen Geist erfüllte Verkündigung, die mit Zeichen und Wundern verbunden ist, so wie das zum Beispiel eben in Markus 16, da in den letzten Versen des Markus-Evangeliums geschildert wird. Über dieses Thema will ich dann am Pfingstsonntag in der Standpunktsendung um 20 Uhr sprechen, aber gleichzeitig, also vorher und nach Pfingsten, wollen wir eben diese Reihe immer an Dienstagen und einmal ist es auch ein Mittwoch, über die Geistesgaben sprechen, und zwar die aus dem Neuen Testament. Das sind die Gaben der Prophetie, der Weisheit, der Heilung, die Sprachengabe, die Gabe der Erkenntnis, die Gabe der Unterscheidung der Geister. Im 1. Korintherbrief 12, 8 bis 11 kann man das nachlesen. Ich will diese Stelle mal schnell noch zitieren, damit wer sie noch nicht gehört hat, sie im Original hören kann. Da heißt es ab Vers 7, Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes verliehen zum Nutzen. Dem einen nämlich wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen der Glaube in dem nämlichen Geist, einem anderen wieder Heilungsgaben in ein und demselben Geist, wieder einem anderen die Gabe Wunder zu wirken, einem anderen die Prophetengabe, einem anderen die Unterscheidung der Geister, einem anderen mancherlei Reden in neuen Sprachen und einem anderen die Auslegung dieser Sprachen. All das wirkt der eine und selbe Geist, indem er jeden nach seiner Eigenart zuteilt, wie er will. Wie gesagt, diese Stelle wird, soweit ich weiß, selten im Gottesdienst verlesen. Ich glaube nur werktags, also sonntags hört man das gar nicht. Und für die Zukunft der Kirche ausgesprochen notwendig. Wir stehen nämlich heute in derselben Situation wie die junge Kirche in den ersten Jahrhunderten. Wir stehen einem massiven Unglauben gegenüber und man muss schon sagen, einer Kirchenfeindlichkeit. Man braucht sich nur die Meldungen anschauen, wie die Kirche heute angegriffen wird und in den Schmutz gezogen wird. All das hat es vor 2000 Jahren damals auch gegeben. Und angesichts dieses massiven Unglaubens, da kann man nicht mit ein paar Pastoralstrategien und ein paar netten Vorschlägen und vielleicht noch ein bisschen Jazz-Gottesdienste oder irgend sowas ähnliches. Damit kann man also die Menschen nicht bekehren. Da braucht es etwas ganz anderes. Genau dieselbe Methode braucht es, die Jesus angewendet hat. Er hat machtvoll verkündet und an den Zeichen und Wundern, die geschehen sind, haben die Menschen erkennen können, dass diese Macht sich wirklich zeigt und dass die erfahrbar ist. Wie gesagt, das wären so einige Gedanken zur Reihe insgesamt. Heute aber wollen wir uns ja speziell mit der Gabe der Prophetie beschäftigen. Die meisten denken dann, wenn sie von Prophetie hören, so Weissagung der Zukunft, dass man also Zukünftiges voraussieht. Aber das steht im Grunde genommen nicht im Vordergrund. Das kann damit verbunden sein. Es gibt durchaus solche Dinge, kann man auch schon in der Apostelgeschichte nachlesen, dass etwa der Agabus eine kommende Hungersnot voraussieht und warnt, ähnlich wie es ja der Josef im Alten Testament, Josef in Ägypten auch gesehen hat. Aber Paulus sagt nicht, prophetisch heißt in die Zukunft schauen, sondern er sagt, wer prophetisch redet, der erbaut, ermutigt und spendet Trost. So steht's im 1. Korintherbrief im 14. Kapitel. Also auferbauen, ermutigen, Trost spenden und auch unter Umständen mahnen, zurechtweisen. All das sind Aufgaben der Prophetie. Und wie das so konkret mal aussehen kann, das sehen wir an einem Beispiel in der Apostelgeschichte im 13. Kapitel. Und zwar handelt das von Antiochia. Das war diese Stadt, wo die ersten Heiden bekehrt worden sind und die Christen damals zum ersten Mal Christen genannt worden sind. Das war in Antiochia. Da war Paulus unter anderem hingekommen. Und da steht dann in der Apostelgeschichte, in Antiochia waren Propheten und Lehrer. Als sie Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Sie werden also ausgesondert zu einem Werk. Und interessant ist dieser Ausdruck, da sprach der Heilige Geist. Da hat es natürlich nicht vom Himmel irgendwer heruntergesprochen, sondern der Heilige Geist hat Männer, Propheten, die sind ja ausdrücklich erwähnt, eingegeben, du sollst jetzt sagen, das ist mein Plan, sagt Gott, sag den Menschen, ihr sollt den Barnabas und Saulus aussondern, ihr sollt ihnen die Hände auflegen und sollt sie zu dem Werk hinausschicken, zu dem ich sie berufen habe. Und wir wissen ja aus der Erfahrung, das war der Beginn der Missionsreisen, wenn man so will, überhaupt der Beginn der Weltmission. Da steht der Heilige Geist und sagt, hier, das ist jetzt die Aufgabe, das muss geschehen. So zeigt Gott oft den Menschen durch Propheten und prophetisch begabte Menschen seine Pläne. Er sagt, was jetzt notwendig ist in dieser Situation. Er ruft die Menschen auf, schlaft nicht länger, passt auf, da ist etwas Wichtiges zu tun. Er ruft sie in die Arbeit, in das Werk, das er in Gang setzen will. Heute zum Beispiel glaube ich, dass so ein Ruf von Gott ausgeht zur Neuevangelisation. Und wie gesagt, am Pfingstsonntag will ich ja drüber sprechen, 20 Uhr. Aber auch zum Beispiel ruft er, glaube ich, heute, dass wir wach werden, welche Gefahr dem Christentum und Europa vom Islam her drohen. Dass wir wirklich erdrückt werden, dass unter Umständen Europa und Deutschland genauso islamisch werden, wie etwa Nordafrika islamisch, also mohammedanisch geworden ist. Damals, als diese großen Eroberungszüge waren, Nordafrika war weitgehend christlich. Und heute bis in den Süden hinein missioniert der Islam heute. Ich glaube auch, dass er uns zeigen will, der Heilige Geist, dass die Türken und die Moslems nicht zu uns kommen, damit wir mit ihnen Dialoge machen sollen und mit ihnen gemeinsame Gottesdienste feiern sollen, wie das ja zum Teil schon geschieht, sondern der schickt sie uns, damit wir ihnen Christus verkünden, damit wir sie bekehren. Und man kann auch sehen, zum Beispiel das Wirken des Heiligen Geistes etwa vor 1933, als der Nationalsozialismus erstarkte, da hat er denen, die offen waren für prophetische Eingaben, gezeigt, welch riesige Gefahr dem deutschen Volk droht, wenn sie sich mit Hitler einlassen. Und ein Mann, den er da unter anderem sicher neben vielen anderen berufen hat, das war der berühmte Dr. Gerlich, der dann seine Zeitschrift Der gerade Weg herausgegeben hat. Und interessant, Gerlich ist durch die Resel von Konnersreuth überhaupt erst bekehrt worden, gläubig geworden, katholisch geworden. Und unter ihrem Einfluss, die hatte ja auch die prophetische Gabe, unter ihrem Einfluss gründet er diese Zeitschrift, die also ein Kampfblatt gegen Hitler wurde. Und so prophetisch tätig sein, das war weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart ungefährlich. Dieser Dr. Gerlich, der hat also sein prophetisches Tun mit seinem Leben bezahlt. Er ist sofort 1933 verhaftet worden, 1934 in Dachau mit Genickschutz getötet worden. Und ähnlich ging es ja den Propheten im Alten Testament, ähnlich ging es den Johannes dem Täufer, der ja auch Prophet war. An ihm kann man sehr deutlich sehen, wie das Prophetische aussieht. Und heute zum Beispiel braucht nur einer unter dem Einfluss des Heiligen Geistes als etwas gegen Homosexualität zu sagen. Und dann wird er von allen Seiten beschossen, so wie man es halt immer mit den Propheten gemacht hat, ne? Bertolioni oder wie der italienische Minister geheißen hat, der das gewagt hat und der deswegen sein Amt, für das er bestimmt war, aufgeben musste. Ja, also da, bevor wir dann jetzt weitersprechen, über wie das mit der Prophetie so genauer aussieht, auch so beim einzelnen Gläubigen, würde ich vorschlagen, dass wir eine kleine Musikpause einlegen und dann will ich mal zeigen, wie das aussieht mit der Prophetie ganz konkret.
Schwester in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du Ruh, haust in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein, dürrem gieße Leben ein. Heile du, wo Krankheit quält.
Ja, der Prophet ist gewissermaßen der Mund Gottes. Gott will auch heute zu den Menschen sprechen, so wie er das in allen Jahrhunderten getan hat. Denken wir zum Beispiel an solche Gestalten wie Hildegard von Bingen, die ja eine große Prophetin auch gewesen ist, und viele, viele andere, Katharina von Siena, und man könnte viele nennen. Gott will zu den Menschen sprechen, und er braucht Menschen, die bereit sind, dieses Amt auszufüllen, auch wenn es gefährlich ist. Auch die Hildegard von Bingen hat da also heftig Schläge einstecken müssen. Und vor allem braucht er auch Menschen, die hinhören, was Gott sagt, die zu Gott in einem so engen Verhältnis stehen, dass Gott zu ihnen sprechen kann und durch sie sprechen kann. Sicher, wir sind alle, weil wir Menschen sind, immer auch in Gefahr, das, was Gott durch uns sagen will, dass wir das mit eigenem vermischen. Insofern ist das, was hier menschliche Prophetie ist, sicher nicht der Heiligen Schrift gleichzustellen. Ja, so ein bisschen sehen wir das ja zum Beispiel auch bei Privatoffenbarungen. Man sieht das auch etwa bei diesen Marienerscheinungen, wo Worte von der Gottesmutter an die Seherinnen gegeben werden und so. Das geht alles in die Richtung des Prophetischen. Und Voraussetzung also, dass ich Jesus aus ganzem Herzen liebe. Fast könnte man da an dieses Bild denken, wo es beim Abendmahl heißt, dass Johannes an der Brust Jesu gelegen hat. Und er sollte ja dann auch den Herrn einiges fragen und Bescheid geben. Wie gesagt, es braucht ein inniges Verhältnis zum Herrn und ein Hinhören. Aber bei diesem Hinhören muss ich auch die Gabe der Unterscheidung haben, dass ich also nicht irgendetwas sage und mir einbilde, das kommt von Gott, sondern dass ich die Stimme Gottes unterscheiden kann von anderen Stimmen. Gibt es mehrere Kriterien, da werden wir auch noch im Laufe der Sendereihe bei der Gabe der Unterscheidung drüber sprechen. Ich habe da vor einiger Zeit ein interessantes Buch auch kennengelernt. Wenn ich es recht im Kopf habe, heißt es der Titel »Geh und sage, was ich dir gezeigt habe«. Es ist im Verlag Salvator Mundi in Gamming in Österreich erschienen. Da hat eine Frau Dinge, von denen sie den Eindruck hat, dass sie Gott ihr aufgetragen hat, dass sie sie weitergibt, die hat sie zusammengestellt. Und ich hatte bei diesem Buch einen sehr guten Eindruck, dass da wirklich echte Prophetie enthalten ist. Es ist sehr viel Mahnung auch drinnen. Mahnung für die Gläubigen ganz allgemein, Hinführung zur Heiligkeit. Es sind Mahnungen auch für die Priester und auch Mahnungen für die Bischöfe. Wie gesagt, Gott will zu allen Schichten sprechen. Und je mehr ich also mit ihm verbunden bin, je mehr er in mir ist, desto eher kann ich ihn hören und kann seine Stimme weitergeben. Im Grunde genommen, glaube ich, muss man sagen, letzten Endes will Gott zu jedem Einzelnen von uns sprechen. Und wir spüren das ja auch manchmal, dass wir spüren, ach, eigentlich müsste ich jetzt das und das tun. Ich sehe da einen Menschen in Not. Ich habe das Gespür, ich müsste ihm beistehen. Ich darf ihn jetzt nicht allein lassen. Oder solche, oft vielleicht auch kleine Dinge. Aber in diese Richtung geht das Prophetische. Und der heilige Paulus war also sehr angetan von der Prophetie. Im 14. Kapitel des 1. Korintherbriefes schreibt er mal, ich wünschte, ihr alle würdet prophetisch reden. Und er bringt dann auch ein Beispiel. Er sagt dann, wenn jedoch alle prophetisch reden und es kommt ein Ungläubiger zu euch herein, so wird er von allen überführt. Von allen wird sein Urteil gesprochen und die Geheimnisse seines Herzens werden offenbar. Das sind Dinge, die auch ich selber in unseren Gebetsgruppen schon erlebt habe. Dass zum Beispiel jemand ganz Unbekanntes zu uns kommt zum ersten Mal, sagt überhaupt nichts. Oft wissen wir nicht einmal den Namen, wenn da jemand neu kommt. Früher in unseren Gruppen war am Anfang doch auch ziemliches Kommen und Gehen. Und wir beten, wir sprechen, jeder das, was er eben auch zum Teil prophetisch eingegeben bekommen hat oder Bibelstellen, die er gefunden hat, Gebete, die ihm anliegen, die ihm wichtig sind. Und währenddem plötzlich schreit diese Frau, die zum ersten Mal da ist, auf, also es ist richtig fast ein Heulen, ist es, weinend, schreiend, mein Gott, ihr hört nicht auf, über mein Problem zu sprechen. Mit diesem Problem bin ich heute gekommen und ihr sprecht immerfort davon. Ja, ich habe das auch mal erlebt, zum Beispiel eine Frau, die bei mir in der Erwachsenenbildung auch Referentin war, kommt mal zu mir und sagt, also vor wenigen Tagen habe ich etwas Eigenartiges erlebt. Ich habe immer in Reichenhall, da vor im Müttergenesungsheim oder Erholungsheim gesprochen und da hatte ich eigentlich immer denselben Vortrag, den ich da gehalten habe. Und beim letzten Mal auf einmal fange ich an, ganz andere Dinge zu sagen, die ich noch nie gesagt habe. Und ich habe mich selber gewundert, dass ich da plötzlich so von meinem Thema abkomme und Dinge aufgreife, wie gesagt, die auch für mich ganz unvorbereitet waren. Und hinterher kommt die Leiterin des Heimes auf sie zu und sagt, heute haben Sie anderes gesagt wie sonst. Ja, sagte die Referentin, ich weiß auch nicht, das kam einfach über mich. Dann sagte die Leiterin, ich weiß, warum das über Sie kam. Wir haben nämlich eine Frau, die genau die Dinge hören musste, die Sie heute gesagt haben, die genau in ihr Problem treffen. Und wie gesagt, die Referentin hat mir das erzählt und dann habe ich ihr gesagt, also da muss offensichtlich der Heilige Geist Sie geleitet haben, denn das ist ganz typisch. Ja, sagt sie, das ist interessant, dass Sie das sagen. Ich war früher mal im Kloster erzogen worden und da hat man uns sehr die Verehrung des Heiligen Geistes empfohlen und uns einüben lassen. Und sie sagte mir, jeden Mittag, wenn sie sich ein bisschen ausruht, ein bisschen hinlegt, dann betet sie seit Jahren, Jahrzehnten immer zum Heiligen Geist und lädt ihn ein, zu ihr zu kommen. Habe ich gesagt, na ja, dann ist es kein Wunder, dass das passiert, wie das da jetzt bei Ihnen gelaufen ist. Man könnte da eine ganze Reihe von Beispielen bringen. Zum Beispiel in USA haben sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten die Bewegung der Messias-Juden herausgebildet. Das sind Leute, die aus dem jüdischen Glauben kommen, die aber unter dem Einfluss des Heiligen Geistes und der charismatischen Erneuerung Jesus als ihren Messias bezeichnen und also eine Art Judenchristentum leben, so wie das ja in der ganz frühen Kirche auch gewesen ist, wo also Juden Christen geworden sind. Und die haben sehr viel Zulauf in manchen Städten bekommen und die jüdischen Gemeinden haben sich gefragt, warum gehen unsere jungen Leute jetzt alle dahin zu diesen eigenartigen Versammlungen? Was zieht die da so an? Und dann hat man beschlossen, ja, wir schicken einen Mann hin, der soll da mal schauen, was ist da los und soll uns berichten. Und da wird gesagt, er sei also in eine Versammlung, charismatische Versammlung gegangen, wo eben viele Juden auch waren. Und plötzlich fängt da jemand in Sprachen an zu sprechen. Also auch über Sprachen kann prophetisches Reden erfolgen. Und zu seiner Verwunderung hört er plötzlich, wie er selber angesprochen wird, und zwar auf Hebräisch. Und zwar von einem Mann, der nie Hebräisch gelernt hat, sondern der vom Heiligen Geist die Sprache eingegeben bekommen hat. Und der zu ihm sagt, was willst du hier? Du bist gekommen, um uns auszuspionieren. Jesus ist der Messias, bekehre dich zu ihm. Sag deinen Leuten, dass sie sich bekehren sollen. Und so in dieser Richtung wurde er angesprochen, ist also voll Entsetzen aus dieser Versammlung heraus und hat dann seinen Leuten berichtet, was er da gehört hat. Oder wir haben da bei Paulus gehört, wenn er prophetisch redet und es kommt ein Ungläubiger herein. Man erkennt dann gewissermaßen prophetisch, was mit diesem Mann los ist. Das ist ja auch verwandt, und auch die Geistesgaben sind untereinander verwandt. Das ist auch verwandt dem, was wir die Herzensschau nennen, was wir ja vom Pater Pio kennen etwa oder vom Pfarrer von Ars, dass die also Sünden der Menschen erkannt haben, auch Sünden, die die Leute vergessen haben und die sie vielleicht nie gebeichtet hatten. So ein Fall ist mir in frühen Jugendjahren passiert. Da hat ein Fahrer, mit dem wir damals öfters einen Wagen ausgeliehen hatten, um Arzneiwaren zu holen, der hat zu mir mal gesagt, du, stell dir vor ein paar Tagen bin ich bei der Resel von Konnersreuth gewesen. Du wirst schon wissen, wer das ist. Da komme ich in ihr Wohnzimmer rein und da kommt sie auf mich zu und sagt, du schlechter Kerl, was du in deinem Leben schon alles angestellt hast. Und da fängt sie an, mir alle meine Sünden vorzuhalten. Du, ich sagte, ich bin aus der Stumm nausgesaust. Da kriegen mich keine 10 Pferd mehr nein. Also hier diese, er hat es auf Dialekt gesagt, ich kann den Dialekt, aber den versteht man vielleicht ein bisschen schwer. Hier hat jemand diese Erkenntnis, was mit einem anderen Menschen los ist, und spricht ihn daraufhin an. In unseren Gebetsgruppen der charismatischen Erneuerung kommt es gar nicht selten vor, dass jemand plötzlich den Eindruck hat, er soll ein bestimmtes Wort aussprechen, dass er dieses Wort wirklich eingegeben bekommt. Sicherlich wird man es auch prüfen, ob es aller Wahrscheinlichkeit nach wenigstens auch von Gott kommt und dann auch ausspricht. Ich kann mich also erinnern, als mir das das erste Mal passiert ist in meinem Leben, das war in einer Gruppe, ein Einkehrtag in der Nähe von Innsbruck, da hatte ich so ein Wort bekommen und wusste nicht, soll ich das aussprechen, soll ich es nicht aussprechen. Mein Herz hat so geklopft, ich war so aufgeregt, und dann habe ich mich also doch durchgerungen und habe das dann ausgesprochen. Aber das ist mir also sehr schwer gefallen. Und solche Dinge, die sind in aller Regel nicht ganz einfach und nicht ganz leicht zu verkraften. Das kann auch unter Umständen ein Bibelwort einkommen, das einem einfällt. Ein Bibelwort, was vielleicht irgendeine Situation aufdeckt, die sich gerade in dieser Gruppe abspielt, die für einen Menschen unter Umständen oder auch für die ganze Gruppe bestimmt sein kann. Sowas ist gar nicht so selten, aber es wird gerne überhört, dass wenn sowas auftaucht, man schnell drüber weggeht. Und wir versuchen unseren Leuten in den Gruppen immer wieder sie anzuhalten, mach da ein bisschen Pause, lass das Wort mal wirken, wiederhol das vielleicht. Manches Wort braucht dann vielleicht auch eine Auslegung. Und ganz besonders ist die Auslegung nötig bei Bildern. Das ist etwas, was gar nicht so selten auftritt. Und ich glaube, relativ viele in der charismatischen Erneuerung kennen diese Erfahrung, dass sie plötzlich, zum Beispiel wenn sie für jemand beten, dass plötzlich ein Bild ihnen vor Augen steht. Und sie dann versuchen, dieses Bild dem anderen mitzuteilen. Ich denke da gerade an eine Erfahrung, die vor einigen Jahrzehnten passiert ist. Da war eine Klosterfrau, die große seelische Schwierigkeiten hatte. Und man hat immer wieder für sie gebetet und mit ihr gebetet und alles Mögliche angestellt und die Schwierigkeiten hörten nicht auf. Und eines Tages war da so eine kleine Gruppe, die sich zusammengetan haben, um eben in schwierigen Fällen mit den Menschen zu beten und ihnen zu helfen. Und die waren zu dritt, zu viert. Und da war auch eine Frau, die diese Bildergabe hatte, dabei gewesen. Und nachdem sie eine Weile still gebetet hatten, sagt diese Frau plötzlich: Ich weiß nicht, ob das was bedeutet. Ich habe da so ein Bild vor meinen Augen, ein etwa 10-jähriges Kind mit einer Katze auf dem Arm. Sie hat es gesagt, es war still. Nach einer Weile fängt die Klosterfrau zu weinen an, erst leise und dann immer heftiger. Und dann stellt sich raus, sie erinnerte sich zum ersten Mal an eine Sache, die vor etwa 40 Jahren gewesen ist. Damals ist ihnen eine Katze zugelaufen, und eine junge Katze. Und sie hat also die Katze aufgebäppelt und es war halt ihr Liebling. Und wenn sie von der Schule heimgekommen ist, immer das Erste, wo ist meine Katze, und Futter gegeben und so weiter. Und eines Tages kommt sie nach Haus, sucht ihre Katze, ruft sie, schaut überall nach, findet sie nicht. Dann geht sie zu ihrer Mutter hin und sagt: Mama, hast du meine Katze gesehen? Ich sehe die gar nicht. Wo ist denn die? Ach, sagt die Mutter, das Katzenvieh ist mir halt wieder so im Weg umgegangen. Du weißt, ich mag Katzen sowieso nicht leiden. Die habe ich halt in den Sack gesteckt und die habe ich ertränkt. Und das war ein derartiger Schock für das Mädchen. Und ich kenne das von meinen Kindern, da ist einmal bei uns auch ein Hund, der einer Tochter gehört hatte, überfahren worden. Die hat sich gar nicht mehr eingekriegt. So ein Schock war das. Wie gesagt, dieses Mädchen war also zutiefst betroffen und verwundet. Und das hat dazu geführt, dass da sie seelische Schwierigkeiten bekommen haben, die jahrelang angehalten haben, bis durch ein Bild sie plötzlich aufgetaucht sind. Und man hat damals, wie sie da so geweint hat, ihr die Hände aufgelegt, hat für sie gebetet, und daraufhin hörten diese Schwierigkeiten mit ihr auf. Solche Worte gibt's immer wieder, wobei man in den Gruppen auch aufpassen muss, an welcher Stelle darf ich ein solches Wort sagen. Ich darf nicht einfach mitten reinplatzen, sondern ich muss warten, ob da der richtige Moment da ist. Das gilt übrigens immer. Überhaupt auch diese persönliche Prophetie, dass ich unter Umständen einem Menschen ganz persönlich etwas sage. Da muss man natürlich sowohl beim Sprechenden sehr behutsam vorgehen, als auch bei dem, der so ein Wort bekommt. Ich habe da in einer amerikanisch-charismatischen Zeitschrift vor einiger Zeit einen ganz interessanten Fall gelesen. Da war ein junger Mann, der hat studiert, Ingenieurwesen, er war schon verlobt. Er gehörte einer Gebetsgruppe an. Er war noch gar nicht so sehr lange zum Glauben gekommen. Und eines Tages kommen nacheinander drei Leute aus seiner Gebetsgruppe, unabhängig voneinander, die haben sie nicht abgesprochen, und sagen alle dasselbe: Du, der Herr hat mir gezeigt, dass er noch möchte, dass du Priester wirst. Er denkt, er hört nicht richtig, er wollte doch heiraten und er hatte so seine Pläne schon. Und er ist dann hergegangen, hat etwas gemacht, was es ja in der charismatischen Erneuerung öfters gibt, nämlich das sogenannte Bibelstechen. Er hat also die Bibel aufgeschlagen an einer beliebigen Stelle und mal geschaut, was für ein Wort er da findet auf Anhieb. Und er landet bei den Psalmen und findet die Stelle: Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Psalm 110. Er erschrickt, denkt: Nein, also das muss ein Irrtum sein, Herr. Da habe ich jetzt ganz die falsche Stelle erwischt. Macht die Bibel zu und schlägt sie nochmal auf, aber diesmal geht er ganz weit hinter, damit er ja nicht mehr bei den Psalmen landet. Und er landet im Hebräerbrief, genau an einer Stelle, der einzigen Stelle im Neuen Testament, wo der Psalm 110 zitiert wird, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Daraufhin hat er erzählt, ist er in sich gegangen, hat mit Menschen darüber gesprochen, hat sich geprüft und hat sich prüfen lassen. Und wie er berichtet hat, war er schon 3 Jahre Priester und hat geschrieben, dass er sehr froh ist, dass er also diesen Weg eingeschlagen hat. Wie gesagt, da gibt es eine Menge Fälle, wo durch prophetisches bestimmte Richtung gewiesen wird, auf Aufgaben hingewiesen wird. Das ist kein Mechanismus, dass man sich darauf verlassen kann, sagen kann, ach, wenn der Herr will, dann zeigt er mir schon, was ich zu tun habe. Aber es kommt schon vor, dass unter Umständen andere etwas sehen, was ich selber noch nicht sehe. Allerdings bei der persönlichen Prophetie, so wie ich sie auch selber erlebt habe, ist es oft so, dass vorher der Herr schon zu dem Betreffenden gesprochen hat. Bei mir zum Beispiel, nachdem wir ein sehr schönes Requiem für meine Frau gefeiert hatten und mehrere Leute aus unterschiedlichen geistlichen Bewegungen daran beteiligt waren, da waren Focolare und Consilio und Neokatechumenat und charismatische Erneuerung, alles war vertreten, kamen 3 Leute, eine kannte ich, eine Frau, aber die 2 anderen waren mir unbekannt. Und sie kamen immer mit der gleichen Botschaft zu mir, du, der Herr möchte, dass du noch Priester wirst. Und ich konnte sagen, der Herr hat es mir schon gezeigt, ich weiß es schon. Oft ist es also eine Bestätigung dessen, was man ahnt oder vielleicht sogar schon vermutet, dass der Weg ist. Aber wenn dann so von draußen ein prophetisches Wort das unterstützt, dann wird man natürlich umso sicherer. Gott spricht also zu den Menschen und er will, dass wir oft, nicht immer, aber in manchen Fällen eben, auch das deutlich weitergeben und uns für das einsetzen, was Gott uns gezeigt hat. Insofern ist also dieses Charisma der Prophetie eine ganz wichtige Gabe und wir sollten lernen, diese Gabe wieder in Gebrauch zu nehmen und mit ihr in der Seelsorge, aber auch im persönlichen Leben und in der Gemeinschaft diese Gabe zu gebrauchen. Soweit also das, was ich mal zur Einführung zu diesem Thema sagen wollte, aber die Hörer dürfen ja gerne jetzt mitsprechen. Ich nehme an, das ist wieder möglich.
Ja, das ist natürlich möglich. Und wir wollen die Sachen ein bisschen nachklingen lassen mit ein bisschen Musik und dann die Hörernummer durchgeben.
Erhör unser Flehen. Heiliger Geist, wirke in uns, heile und befrei, wir wollen mit dir gehen. Mach deine Stärke und Macht offenbar, schenk uns dein Feuer ganz neu.
Es ist 21.14 Uhr, 14 Minuten nach 9. Sie hören Radio Horeb, die Sendung Credo. Und heute Abend geht es um die Gabe der Prophetie. Mein Name ist Bodo Klose und wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner, der uns gerade eben über dieses Thema der Geistesgaben und im Speziellen der Gabe der Prophetie einen Vortrag gehalten hat. Und liebe Hörer und Hörer, wenn Sie jetzt nun eine Frage haben zu seinem Vortrag, ja, vielleicht eine Anmerkung, dann würden wir uns freuen, wenn Sie bei uns anrufen. Folgende Telefonnummer. Ich sage es erstmal, die deutsche Nummer, das ist 0700 80 85 80 85. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Wir wollen mit dir gehen, mit dir gehen. Heiliger Geist, komm erfüll uns,
Sie hören Credo, die Sendung Gabe der Prophetie. Und wir haben zugeschaltet Frau Watzel aus Kaufbeuern. Grüß Gott.
Grüße Gott. Also ich muss Ihnen vorausschicken, ich habe alles, was in meinem Leben mir passiert ist, habe ich entweder am Tag erfahren oder in der Nacht. Ich hatte zum Beispiel, wie ich Hochzeit hatte, wir saßen alle fröhlich beieinander, das Mittagessen wurde aufgetragen, dann hatte ich furchtbar plötzlich Weinkrampf gekriegt und die Schwiegermutter sagte dann zu mir, ja, was ist denn los mit dir, du hast den besten Mann, den du dir wünschen kannst. Dann habe ich gesagt, Mutti, ja, aber von uns beiden stirbt einer früh, wir essen kein Zentner Salz miteinander. Und im siebten Jahr ist er gestorben. Und in diesem Jahr, wo er gestorben ist, hat es mir wieder geträumt in der heiligen Nacht. Er kriegt Blinddarmentzündung und ich fand keinen Arzt. Ich bin schweißgebadet aufgewacht. Dann habe ich das meiner Schwiegermutter erzählt, sagt sie, das ist nicht gut in der heiligen Nacht. Dann ging das noch ein paar Monate. Am Ostermontag wachte mein Mann mit schrecklichen Schmerzen auf. Und dann war wirklich kein Arzt zu erreichen, 15 Kilometer außerhalb, wo wir gewohnt haben, kam dann endlich nachmittags ein Arzt und der wies ihn ins Krankenhaus ein mit Blinddarmentzündung. Aber es war eine Fehldiagnose, er hatte dann Hodenkrebs und ist daran gestorben. Mhm. Und dann hatte ich auch ein schönes Jenseitserlebnis. Am 16. August 96 sind wir nach Italien in Urlaub, wie öfter. Und ich wachte am 18. August morgens auf und ich spürte kurzes Kopfweh. Mein Mann lag neben mir, es war 8:30 und plötzlich rutsche ich in einen Schacht. Da kam eine Stimme und sagt, bete, bete. Ja, ich habe gebetet, Vater unser, gegrüßt seist du Maria, alles. Und ich habe gemerkt, ich bringe das nicht mehr zusammen. Alles durcheinander, ineinander. Dann sagt mein Mann, hätte ich gesagt, ist denn niemand da, der mir hilft beten? Ich kann es nicht mehr. Dann hat er vorausgebetet mir und ich hätte trotzdem allen Unsinn nachgebetet. Dann sagte eine Stimme, und jetzt noch das Glaubensbekenntnis. Ich habe es versucht, ja, wieder so recht und schlecht hingekriegt. Und dann sagte die Stimme so, du darfst jetzt ins Jenseits, du brauchst aber Christus. Wir hatten natürlich keinen im Gepäck. Dann ging mein Mann runter zur Rezeption, bat um einen Christus. Dann haben sie ihm nur gesagt, wenn ihre Frau so krank ist, dann fahren sie mit ihr heim. Und dann sagt er, kann ich nicht, wir sind doch mit der Bahn gekommen und nicht mit dem Auto. Und dann kam er rauf und hat mir dann in seiner Verzweiflung mit der Hand die Kreuzzeichen gemacht. Und dann war ich ganz schnell durch den Schacht durch.
Frau Watzel, wenn ich mal unterbrechen darf, Sie erzählen jetzt ja verschiedene Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Heute Abend geht es ja um die Gabe der Prophetie und ich möchte die Frage gerne an Pfarrer Lochner weitergeben. Pfarrer Lochner, würden Sie das jetzt unter die Kategorie einer Gabe der Prophetie einordnen oder wie würden Sie das einordnen von den Gaben her?
Ich würde darin eher sowas in Richtung Zukunftsschau setzen. Denn bei der Prophetie ist es sehr oft so, gerade wenn sie eine mahnende Prophetie ist, und das ist gar nicht selten, dass also nicht gesagt wird, das und das wird bestimmt kommen, sondern es wird gesagt, wenn du das und das nicht tust oder wenn ihr das nicht tut, dann droht die und die Gefahr.
Nein, das war sehr schön.
Es bleibt immer. Ja, nein, ich sag nur, es ist immer mit einem Wenn oder oft mit einem Wenn verbunden, ja? Eine Aufforderung, etwas zu tun. Ich meine, in manchen Punkten, wo Sie sprachen, kann man so eine Aufforderung schon sehen. Zum Beispiel da diese Angst, den Arzt nicht zu finden. Und
damals,
auch,
ja.
Oder auch natürlich, dass das eine wunderbare Erfahrung ist. Ich kenne ja auch so eine Erfahrung. Was ich erzählt habe im Mai 72, ja. Da habe ich einen Blick nach drüben tun dürfen. Also schön. Es gibt solche Dinge. Ich habe auch zum Beispiel 1944, als ich als junger Soldat noch fest Monaten an den Sieg Hitlers geglaubt habe, den Sieg Deutschlands, habe ich im Juni 1944 plötzlich gesehen in einem Traum, dass die deutsche Wehrmacht kapituliert. Ich war entsetzt, weiß ich noch. Ja. Ich meine, es gibt solche Blicke nach drüben oder in die Zukunft, aber die eigentliche Prophetie hat nicht unbedingt etwas mit Zukunft zu tun, sondern eher zum Beispiel bereitet dich auf die und die Situation vor. Das kann natürlich kommen, ne?
Ja, hatte ich auch. Ich hatte im Traum eine Kirche gesehen, die ist bei Hörmannshofen, eine wunderschöne Kirche. Und da kam ich hin und da war der ganze Ort war kaputt, alles kaputt. Kein Baum, kein Haus, nichts mehr stand, nur noch die Rückseite von der Kirche. Und dann auf einmal hält sich zentimeterweise diese Kirche, nur die Rückwand war noch da. Und die erhält sich so zentimeterweise. Und wie das ganz oben ankam, das Licht, wunderschönes Licht, da saß die Mutter Gottes dort mit dem Jesuskind am Arm und rechts hing Christus am Kreuz. Und dann ging das später wieder ganz langsam runter. Und dann bin ich aber nicht weggegangen, habe gedacht, ich kann vielleicht nochmal das Bild sehen. Und tatsächlich, diese Beleuchtung kam nochmal so langsam rauf und runter. Dann frug ich die Mutter Gottes, habe ich gesagt, hier ist alles kaputt. Was willst du mir sagen? Willst du mir was zeigen? Ich habe leider keine Antwort gekriegt, aber 14 Tage später wusste ich es selber, da kam die große Flut.
Ja, also ich meine, so da kann ein Stück Warnung drin sein. Und da kommt es eben darauf an, auch vielleicht durch Gebet, zu erfahren, was soll ich tun. Also bei der Prophetie ist sehr, das hat sehr viel mit Tun zu tun.
Ja, ich wusste nicht, was ich tun soll.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf. Ich möchte die Leitung noch freischalten, auch für andere.
Ja, ich könnte stundenlang erzählen,
ja, das merken
weil das
wir.
Nicht alles ist. Das ja. ist nur,
aber,
nur ein Bruchteil.
Ja, ich danke Ihnen für den Anruf.
Ja, herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Und einen schönen Abend noch.
Ebenfalls, danke.
Ja, danke. So, wir haben eine weitere Hörerin. Frau Fechler aus Ankum.
Die hat schon
aufgelegt. Hat aufgelegt, okay. Dann möchte ich gerne vielleicht direkt eine Frage anschließen von meiner Seite. Ist nämlich die, was jetzt vielleicht auch im letzten Anruf noch nicht so rüberkam, ist, die Gaben sollen ja nützen. Die Gaben sollen ja anderen nützen. Und ich glaube, gerade bei der Prophetie ist es was, wo ich etwas, oder wo ein Prophet etwas hört, um es anderen weiterzugeben, um andere auch in Bewegung zu setzen. Ich denke da an den Propheten Nathan im Alten Testament, auch Prophet Johannes der Täufer, haben sie genannt, Pfarrer Lochner, um anderen etwas auch zu sagen. Ja, ist das nicht ein wichtiges Kriterium für die Gabe der Prophetie?
Ja, ich würde sagen, dass der Wille Gottes geschieht. Ne? Mhm. Gott zeigt, was er will, was geschehen soll. Oder er macht bewusst einen Weg, einen neuen Weg bewusst, aber der Mensch soll ihn gehen. Und da musste ich jetzt gerade dran denken, von Guardini habe ich damals, ich bin durch ihn katholisch geworden, habe ich damals das Wort gehört, Glauben heißt, Gott tut etwas und der Mensch tut mit. Und er hat es uns bei Abraham gezeigt, dass Gott zu Abraham spricht. Das war ja sicher auch eine Art prophetisches Eingebungen, dass Gott zu ihm spricht, sagt, pack deine Sachen zusammen, ich zeig dir ein neues Land, bitte vertraue auf meine Führung. Und dass dann Abraham das wirklich getan hat. Gott tut etwas und der Mensch tut mit. Mhm, und auf dieser Linie liegen die Prophetien. Denken wir an diesen jungen Ingenieur, der dann das Wort bekommt, er soll noch Priester werden. Wie gesagt, ich kenne eine ganze Reihe solche seltsamen Vorgänge, wo Gott zeigt, was geschehen soll. Oder manchmal zeigt er natürlich auch, was geschehen wird. Aber bei dem Wird ist es meistens mit dem Wenn verbunden. Mhm. Während nicht in dem Sinne, also Hellseherei, sondern eher, pass mal auf, ich möchte, dass das und das geschieht. Bitte bring das auf den Weg. Ja, wir haben das gesehen in Antiochia. Diese zwei Leute habe ich ausersehen, die sollen jetzt ein Werk tun. Das ist übrigens schon bei der Bekehrung von Paulus, ne? Dass es heißt, er wird viel leiden müssen für mich. Ich habe ihn ausersehen, sagt Gott zu Ananias. Er wird viel für mich leiden müssen. Also da deuten sich schon ein Stück Zukunft an, aber immer mit einem Auftrag verbunden. Gott gibt Aufträge und wir haben die Aufgabe, so gut wir können, sie zu erledigen. Und das ist unser großes Problem in Deutschland, dass wir, glaube ich, manchmal zu wenig gehorsam sind. Also ich spreche da auch von mir.
Wenn ich dieses Beispiel von dem jungen Menschen, dem Mann aufgreifen darf, der eben gezeigt worden ist, er soll Priester werden, obwohl er schon verlobt war. Das ist natürlich für die Frau, die dann betroffen war, auch ziemlich heftig. Weiß nicht, ob Sie wissen, wie es der Frau dann ergangen ist.
Stand nicht drinnen, nein.
Ja, ich bin ja heute froh, dass meine Frau heute erzählt immer die nette Geschichte. In ihrer Jugend sind insgesamt 3 Männer auf sie zugekommen und alle haben gesagt, Gott hat mir gezeigt, dass du mich heiraten sollst. Oh. Und zum Glück hat sie immer gesagt, aber Gott hat es mir nicht gezeigt. Mhm. Das ist ein bisschen lustig, aber es bringt mich auf eine andere Spur. Und zwar, Sie haben ja zum Beispiel gesagt, dass der Geist Gottes heute über die Gefahr des Islam auch etwas zu sagen hat. Wenn ich jetzt aus meinem gesunden Menschenverstand argumentiere und sage, gut, der Islam hat ein anderes Rechtsverständnis, der Islam möchte missionieren, sehen wir das nicht, dann ist das aus meinem menschlichen Verstand heraus argumentiert. Wenn ich jetzt sage, Gott sagt etwas, Gott spricht, dann hat es ja eine ganz andere Note. Dann hat es ja auch schon diesen Anspruch, dass ja nicht ich spreche, sondern Gott spricht. Und damit hat es ja einen gewissen Wahrheitsanspruch. Das ist doch aber auch ein Problem in der Kommunikation.
Also ich glaube schon, dass sich da manches vermischt. Also, dass ich von Gott her Hinweise bekomme auf eine drohende Gefahr, die ich aber dann unter Umständen auch mit dem Verstand untermauern kann und sehen kann. Ich glaube nicht immer, dass, wie soll ich mal sagen, so eine Prophetie so ganz reinrassig, so eine Idee, ein Gedanke, ein Wort fällt plötzlich in meinen Geist und ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das gibt es schon. Aber ich kann mir auch denken, dass ich ein Gespür habe, zum Beispiel für eine Gefahr. Dass ich spüre, oh, ich glaube, ich muss vorsichtig sein, hier droht jetzt etwas. Manchmal hat man ja ganz deutlich das Gefühl. Ich kenne solche Berichte von Soldaten aus dem Krieg, die also da gewarnt worden sind. Und weil sie die Warnung befolgt haben, vom Tod verschont blieben. Also ich glaube schon, dass es solche, sagen wir mal, die Dinge gibt, wo Gott eingreift, was mir als Eingreifen Gottes zunächst gar nicht bewusst wird.
Was mir in dem Punkt ankam, war, nehmen wir nochmal das Beispiel, jemand kommt auf mich zu und sagt, Gott, zeig mir, dass du mich heiraten sollst. Damit ist ja auf den anderen ein viel höherer Druck drauf und ja, ich bin über das Selbstbewusstsein meiner Frau froh, dass sie dann gesagt hat, Gott hat mir es nicht gezeigt. Aber wenn jemand mit so einem Anspruch kommt, kann da nicht auch ein gewisser, also ich frage einfach mal ganz offen, ein gewisser Missbrauch passieren?
Natürlich. Also ich möchte auch sagen, ich glaube, also soweit ich das jetzt überblicke, ich war ja gerade in Fulda bei dem großen Deutschlandtreffen der charismatischen Erneuerung 3 Tage lang, wo auch sehr praktisch über die Gabe der Prophetie in einem Seminar gesprochen wurde, hervorragend übrigens die Hinweise. Ich glaube, da wurde auch davon gesprochen, dass man so schnell nicht kommt, als wenn man prophetischen, wie soll ich mal sagen, ein bisschen Erfahrung hat, rauszuplatzen. Gott spricht jetzt und Doppelpunkt Anführungszeichen, du sollst das und das tun. Ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Sache. Das muss man sich 3-mal verlegen, selbst wenn man den Eindruck hat, es ist ganz einwandfrei von Gott, glaube ich, wird man doch besser sagen, ich habe den Eindruck, dass Gott von uns oder von dir das und das wünscht. Aber nicht, dass ich sage, Gott zeigt mir, dass du das tun sollst. Mhm. Ich habe da übrigens selber Das kann auch einem selber passieren. Eine Frau kam mal zu mir. Ja, Gott hat ihr beim Aufwachen gezeigt, sie soll in Übersee, in ein fernes, fast unbekanntes Land reisen. Da würde man auf sie warten und würde sich danach sehnen, dass sie endlich kommt. Die Aufgaben stünden schon bereit. Und sie wollte ihr Haus verkaufen, um das Reisegeld zu haben. Ich habe gesagt, also Vorsicht. Der Orten, der Ihnen da genannt worden ist, da müssen wir jetzt erst einmal probieren, ob es den in dem Land überhaupt gibt. Dann kam die Nachricht, nein, der Orten, der ihr da angeblich genannt worden ist, der existiert dort gar nicht. Dann hat sie also zunächst mal davon abgelassen. Aber nach einiger Zeit hört sie, es gäbe eben doch eine Niederlassung dieses Ordens. Und sie ist hinübergefahren, aber auf meinen Rat hin hat sie das Haus nicht verkauft. Ich habe gesagt, Sie brauchen eine Rückzugsmöglichkeit. Brechen Sie die Brücken nicht ab. Sie ist also hinübergefahren, kam nach einiger Zeit zurück. Also sie konnte die Sprache nicht, sie konnte den Leuten überhaupt nicht helfen. Also diese Botschaft war einfach nicht richtig. Ich will nur sagen, das kann passieren bei einem eigenen Eindruck, den man hat, dass der so daneben liegt. Kann aber auch passieren, dass jemand anders einem das sagt. Wobei ich allerdings weiß, dass es schon Fälle gegeben hat, wo Gott jemand sagte, du kauf eine Flugkarte nach da und da in Afrika, dort wirst du erwartet und du wirst gebraucht und der ist dann übergeflogen und tatsächlich kommt er an, steht schon eine Delegation bereit, die darauf wartet, dass er kommt. Also, wie gesagt, in diesen Dingen, da hängt es davon ab, wie eng ich mit Gott, mit dem Herrn in Verbindung bin. Und auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Je mehr ich auf dem Gebiet Erfahrung habe, desto sicherer fühle ich mich. Das ist nie eine absolute Sicherheit, sondern immer nur eine relative. Dass ich sage, naja, das scheint wirklich so zu sein, ich riskiere es.
Und das bedeutet, also wenn man Gabe der Prophetie hört oder selber sogar weitergibt, soll man den Verstand nicht ausschalten.
Ach, absolut.
Ja, sondern Sie haben auch diese Gabe der Unterscheidung genannt, die natürlich da auch wichtig ist, aber das ist dann eine eigene Sendung, auf die Sie noch eingehen werden. Das ist
ein wichtiges Gebiet. Und da muss ich unterscheiden, kommt es von Gott? Oder kommt es aus meinen eigenen Fantasien, meinem eigenen Denken? Oder kommt es auch vielleicht von der Gegenseite? Da bei unserem Seminar in Fulda wurde sehr schön gesagt, jeder weiß ja, was er so normalerweise an Gedanken mit sich trägt. Wenn er jetzt zum Beispiel für jemand anders die Hände auflegt und betet und plötzlich kommt in den normalen Gedankenstrom etwas für ihn Ungewöhnliches, ein Bild oder ein Wort, was also ganz, wie soll ich sagen, unzusammenhängend mit seinem normalen Denken ist, dann kann das wirklich eine Eingebung sein. Und dann kann er vorsichtig sagen, so wie bei diesem Fall mit der Frau, mit der Katze, ja, ich bringe das Bild und warte ab, ob es eine Wirkung bringt. Wenn es eine Wirkung bringt, ist es okay. Wenn es keine Wirkung bringt, vielleicht braucht das Bild erst seine Zeit. Ich habe also auch mal eine Prophetie bekommen, das ist schon lange her, schon 25 Jahre mehr schon her, wo ich im ersten Moment mit dieser Prophetie überhaupt nichts anfangen konnte. Ich sagte also, ich kann mir nicht helfen. Die Prophetie klingt zwar, wie wenn sie eine echte wäre, aber vom Inhalt her ist sie einfach nicht annehmbar. 5 Jahre später stellt sie sich raus, dass sie gestimmt hat. Aber zunächst war für mich nicht erkennbar. Ich fand keinen Zusammenhang.
Es könnte also auch sein, dass man auch wirklich mit Zeit rechnen muss und auch Größe haben muss, etwas stehen zu lassen,
genau,
auch auszuhalten und all diese Themen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle einen Punkt machen, Herr Pfarrer Lochner, weil wir zum Ende unserer Sendezeit kommen und nicht versäumen, eben auch noch auf die weiteren Sendungen hinzuweisen. Am Sonntag haben Sie schon gesagt, also Pfingstsonntag, der kommende Sonntag, werden Sie in der Standpunktsendung mit Pfarrer Dr. Richard Kocher über die Neuevangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes sprechen. Also das wird um 20 Uhr sein am kommenden Sonntag. Ich denke auch ganz, ganz wichtig, da wird auch dieser Themenbereich zusammenkommen. Aber es geht noch mehr wirklich um die Neuevangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes. Also kommenden Sonntag. Und was wird die nächste Gabe sein, über die Sie sprechen?
Die Gabe der Weisheit am kommenden Dienstag, also heute in einer Woche. Dienstag also, nach Pfingsten.
Liebe Hörer und Hörer, wenn Sie auch hier wieder zuschalten möchten, ganz herzliche Einladung, kommenden Dienstagabend 20.30 Uhr wieder auf Credo bei Radio Horeb.
Ja, und dann kommt also noch in diesem Monat Gabe der Heilung und danach die Sprachengabe, die Gabe der Sprachen, der neuen Sprachen.
Genau, und wenn Sie mehr Informationen haben möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, auch über diese Sendungen, wann auch die einzelnen Termine sind, können Sie natürlich gerne im Programmheft nachschauen oder sich an unseren Hörerservice wenden. Der Hörerservice von Radio Horeb ist für Sie da, montags bis freitags von 9 bis 6 Uhr und 13 bis 16 Uhr, und zwar unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25.
Also, ja, und beim Hörerservice habe ich also auch hinterlegt eine Liste der Diözesanverantwortlichen der charismatischen Erneuerung. Wenn Sie also mit solchen Gruppen Verbindung aufnehmen wollen, Seminare oder dergleichen, Gottesdienste, dann können Sie sich an diese Adressen wenden, können Sie es anfordern vom Hörerservice und können sich direkt mit diesen Stellen in Ihrer Umgebung in Verbindung setzen.
Also auch sehr hilfreich. Vielen Dank, Pfarrer Lochner, dass Sie diese Liste erstellt haben. Wenn Sie international, liebe Hörer und Hörer, anrufen möchten beim Hörerservice, ist die Telefonnummer 0049 700 75 25 75 25. Sie können auch eine Kassette, inzwischen nicht mehr eine Kassette, sondern eine CD bestellen dieser Sendung. Wenn Sie sie nochmal anhören möchten oder auch an jemanden weitergeben, weil Sie sagen, das war sehr interessant und sehr wichtig, dann ist das die Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Das ist der CD-Dienst von Radio Horeb. International die Telefonnummer 0049 700 75 25 75 20. So, das soll mal an Informationen genügen. Ja, ich danke Ihnen, Pfarrer Dr. Lochner, für diese Sendung. Und ich denke, es war ein sehr guter Einstieg in diese kleine Reihe. Und ich freue mich schon auf die weiteren Sendungen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen auch und wünsche allen Hörern noch Gottes Segen und darf Sie auch noch segnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen. Ja, und wir wünschen Ihnen, liebe Hörer und Hörer, dass Sie auf dieser Reise mit dem Heiligen Geist, jetzt auch in dieser Pfingstzeit, wirklich auch diese Erfahrung der Begegnung mit dem Heiligen Geist machen dürfen. Und mit diesem Gedanken möchte ich mich verabschieden. Bedanke mich auch bei Jürgen Edelmann in der Technik. Am Mikrofon waren Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner und Bodo Klose.